SWR 2 Sonntagsfeature.
Heute geht es um die Bewahrung der eigenen Sprache, der eigenen Mentalität. Asterix gegen Euro Disney, wie die Franzosen ihre Kultur hüten. Aufgenommen von Silke Rotzoll.
Gar nicht weit vom amerikanischen Disneyland Paris, im Département Oise, liegt der große Vergnügungspark der Franzosen, Parc Astérix. Von Paris aus ist es etwa der gleiche Aufwand, dorthin zu kommen. Mit dem Auto auf der Autobahn Richtung Norden oder mit dem Vorortzug RER bis zum Flughafen Charles de Gaulle und dann ein Stück mit einem Shuttle. Verzeihung, eine Navette. Wie heißt doch gleich das deutsche Wort? Kann es denn sein, dass wir Deutschen bedingungslos vor dem englischen Shuttle kapituliert haben? Wie auch immer, der Asterix-Park kostet weniger als seine große Konkurrenz und ist nicht so voll. Man wandert vom gallischen Dorf durch das Römische Reich ins antike Griechenland und die Karussells, Achterbahnen und Luftschiffe heißen hier Menhir Express, Le Cheval de Troie, das trojanische Pferd, oder Le Vol d'Icar, der Flug des Icarus. Sechs verschiedene Theatervorstellungen machen den Parc Astérix anziehend und lebendig. Sei das nun Les Stars de l'Empire, die Stars des Imperiums, in der römischen Arena oder eine Farce um Assurance Turix, den Barden, der bei uns Germanen Troubadix heißt, im Théâtre du Bard.
Je sais que tu deviendras le précurseur d'un grand mouvement musical.
Il a pété un plomb papier.
Un mouvement qui rejaillira sur l'armorique.
Every time she find a minute, that's the time when they begin it. Cinderella, Cinderella.
Als das amerikanische Euro-Disneyland Ende der 80er Jahre in Frankreich gestartet wurde und dann 1992 in Marne-la-Vallée eröffnete, gab es eine wütende öffentliche Diskussion. Zeitungen schrieben von einem kulturellen Tschernobyl. Zunächst fuhr der Mickey-Maus-Park dann durchweg rote Zahlen ein, bevor er sich durchsetzte. Heute sind 40% der Besucher Franzosen, gefolgt von Benelux-Bürgern, Engländern und Deutschen. Rosario, eine Peruanerin, lebt seit 10 Jahren in Paris. Sie hat eine Zeit lang als eine der 10.000 Angestellten bei Disneyland gearbeitet und viele Besucher beobachtet.
Les gens ils savent pas vraiment quelquefois pourquoi ils y vont. Ils savent pas parce que c'est joli, c'est le pays des rêves. C'est pour revivre leur enfance.
Die Leute wissen eigentlich oft gar nicht, warum sie dahin gehen. Weil es hübsch ist, weil es das Land der Träume ist, um noch einmal ihre Kindheit nachzuerleben oder um ihren Kindern eine schöne Kindheit zu bereiten. Alle folgen einer Mode, genau wie für die Kleider. Aber wenn man sie hinterher fragt, wie sie die Attraktionen oder die Essensangebote fanden, dann sind sie alle enttäuscht. Trotzdem bringen sie es fertig, 10-mal wiederzukommen, weil der Nachbar, der beste Freund oder die Familie auch da waren.
Euro Disney ermüdet vor allem kleine Kinder sehr schnell. Schon nach 2 oder 3 Attraktionen, für die man lange anstehen musste, fangen sie an zu quengeln und die Eltern zu nerven. Schlangen von 1 oder 1,5 Stunden sind am Space Mountain, einer Raketentour zum Mond in einem dunklen Berg, oder an Sleeping Beauty's Castle, dem Château de la Belle au Bois Dormant oder auch Dornröschen Schloss keine Seltenheit. Es kommt einem sogar der Verdacht, dem Disney-Park komme das vielleicht sogar gelegen, um zum Konsum zwischendurch zu pushen, Verzeihung, zu verführen. Einzelne Bilder bleiben jedoch in schöner Erinnerung, wie das Steamboat, ein richtiger nostalgischer Raddampfer auf dem nachgestellten Mississippi, von dem aus man nicht nur künstliche Vogelstimmen hört, sondern auch die Schreie der Passagiere der höllischen Achterbahn im Roten Berg. Oder auch das Defilé, wo Dornröschen und Schneewittchen, Pocahontas und Donald Duck auf einem riesigen Wagen thronen, von all den Figuren ihrer sicher 100 Filme umrahmt. Trotzdem, alles zusammen ist schon ein großer Stress. Du Stress, wie man im modernen Franglais, der Mischung zwischen Français und Anglais, die die beiden Sprachen sicher eines Tages vollständig ersetzen wird, hören kann. J'étais totalement stressé. gar nicht mehr cool und relax wie noch am Anfang. Vielleicht lässt sich der anhaltende Erfolg des Parks nur durch die ständige Präsenz aggressiver und koordinierter Werbung erklären. So legen die McDonald's jedes Mal ein Happy Meal zum Thema des neuesten Disney-Films auf. Die Größe der Plakate Wochen vor einem Kinostart macht diesen unübersehbar. Und in der Metro hängt reichlich Werbung für den Park. Ja, Euro Disneyland ist ein Teil eines unleugbaren Hinüberschwappens der amerikanischen Lebensweise. Eine ganze Reihe von Lebensbereichen ist davon betroffen. Ein lang eingesessener Pariser Amerikaner sieht das mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Well, the influence of American popular culture is especially present in France today in the commercial realm. Obviously the most blatant example is in the field of
Der amerikanische Einfluss in Frankreich geht vor allem den kommerziellen Bereich an. Die flagrantesten Beispiele sind Internet und neue Technologien und Unternehmenskultur. Und die Franzosen verteidigen sich fast nur in der Weise, dass sie ihre eigenen Worte und Bezeichnungen für dieselben Dinge erfinden. Start-ups heißen Jeune Pousse und so etwas. Die eindeutigste Spur von amerikanischer Lebensweise hier ist die Internetkultur.
I think the most obvious present infiltration into contemporary French life is the internet culture.
Vor ein paar Jahren war ich mal zu einer öffentlichen Debatte eingeladen, deren Titel war: Soll man Internet entwickeln oder verbrennen?
Which was entitled Internet faut-il développer ou brûler? The translation, of course, is the Internet, should we develop it or burn it? That's not the way the...
Das ist nicht mehr die Art und Weise, wie sich die Frage heute stellt. Und es war eine typisch französische Idee zu glauben, dass es da so etwas wie eine Wahl gäbe.
Was die Amerikaner heute nach Paris führt.
C'est d'abord le dollar qui les amène à Paris. Quand le dollar est très fort, il y a beaucoup d'Américains. Ça va de soi.
Der Dollar ist es, der sie nach Paris bringt. Es gibt viele amerikanische Unternehmen, die sich in Paris oder seiner Umgebung niederlassen. Und so suchen sich dann deren Personal, Abteilungsleiter wie Techniker in Paris mit ihrer Familie eine Wohnung. Das ist gewiss nicht der Typ Mensch, Künstler oder Schriftsteller, die in den 20er oder 30er Jahren oder auch um die Jahrhundertwende hier die Moderne suchen kamen.
Diese bauten nämlich in den 60er und 70er Jahren noch einmal ein ganzes kulturelles Netzwerk hier auf. Mehrere Zeitschriften, ein Anzeigenblatt, einen Führer durch das englischsprachige Paris, Cafés, Buchläden, lauter Dinge, die sich die ebenfalls mehreren 10.000 Deutschen nicht einfallen lassen würden. Nur ein Kulturzentrum fehlt. Wie ist das möglich? Es hat eins gegeben. Von privaten Sponsoren wurde sogar ein avantgardistischer Neubau in der Nähe des Finanzministeriums von Bercy finanziert. Als dann nach einem Jahr Laufzeit kein Geld mehr da war, wollten die USA das Zentrum nicht staatlich finanzieren. Seitdem ist die amerikanische Kirche in der Nähe des Invalidendoms Kulturzentrum und Umschlagplatz für alle Arten von Interessen und Gesuchen. Aber woran es in Paris nicht fehlt, das sind mehrere amerikanische Handelskammern, Geschäftsbanken, Consultingagenturen und Anwaltspraxen.
Stroll down the Champs-Élysées is no longer a particularly French experience. Häagen-Dazs and the Disney Store and Planet.
Die Champs-Élysées herunterzuschlendern ist keine typisch französische Erfahrung mehr. Da wechselt sich Häagen-Dazs mit Disney Store ab, Planet Hollywood mit Virgin. Auf dieser Avenue kann man eigentlich vor allem die Durchsetzungsfähigkeit des amerikanischen Globalisierungsmodells studieren.
Gibt es denn gar nichts, was die alte französische Kulturnation dem entgegenzusetzen hätte? Wollen diese aufrechten Gallier sich bis in den letzten Winkel von Häagen-Dazs und Disneyland schlucken lassen? Doch, angesichts von Internet, Computer, Technologie, Newsgroups und Chats soll ein wackeres Gesetz von 1994 die französische Sprache verteidigen. In allen öffentlichen Publikationen steht darin, müssen die Fremdwörter gekennzeichnet und übersetzt sein. Anderenfalls droht eine Geldstrafe. Eine ganze Etage eines Nebengebäudes des Pariser Kulturministeriums, schick gelegen in der Rue des Pyramides, unweit des Louvre, gehört der Délégation Générale à la Langue Française. Von hier aus wird die heimische Sprachpflege geplant und überwacht. Anne Magnan kommandiert die Schwadron.
Le cœur de cible pour ce service, c'est de s'assurer notamment que tout ce qui peut avoir une incidence sur la sécurité et sur la santé des personnes.
Es geht hauptsächlich um die Sicherheit und Gesundheit der Verbraucher. In dem Bereich gibt es Kontrollen, Sanktionen und Geldstrafen. Die Abteilung für Konkurrenz, Betrugsbekämpfung und Verbraucherschutz des Finanzministeriums kümmert sich darum. Wenn Sie zum Beispiel eine Lampe haben und die Gebrauchsanweisung ist nicht auf Französisch geschrieben, mit der Elektrizität kann das doch gefährlich werden. Oder unser letzter Fall, das war ein Produkt, um die Haare zu glätten, die Locken zu entfernen. Das war nur mit, ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Sprache beschriftet. Solche Produkte sind doch auch extrem scharf und gefährlich.
Damit es auch für alle Fälle genug Ausdrücke im Französischen gibt, arbeiten seit den 70er Jahren schon eine Reihe von sogenannten Terminologiekommissionen. Einer der ältesten Erfolge wurde von der Informatikkommission schon vor 30 Jahren kreiert. Ein Äquivalent für das langsam allgegenwärtige Software stand auf dem Programm und die Neuschöpfung, Logiciel, ist heute in aller Munde. Der Ordinateur für Computer, der mit seinem Logiciel funktioniert, so viele Wortschöpfungen wären in Deutschland wohl nicht vorstellbar. Die Broschüre des Ministeriums vermeldet übrigens, die Italiener und Spanier stünden heute ebenfalls ohne eigene Worte für die Software da. Balladeur für Walkman entstand in den 80ern, aus den beiden Wörtern Ballade wie Spaziergang und Marcheur wie der Fußgänger. Auch dieses Wort hat sich überall eingebürgert. In der Terminologiekommission des Außenministeriums geht es an diesem heißen Junitag um so komplizierte Sachverhalte wie A Marriage of Completed Fertility. Dieser neue englische Soziologenausdruck meint, dass ein Ehepaar keine weiteren Kinder mehr bekommen kann. Diese Tatsache in einen kompakten französischen Ausdruck zu bringen, ist indes nicht so einfach.
Warum nicht vollendete Familie?
Das hat mehrere Bedeutungen.
Ja, da schwingt so etwas von perfekt mit, von moralischer Wertung.
Fertige Familie?
Na, das ja nun bestimmt nicht. Die Familie, die man fertig gemacht hat.
Also Familie im vollständigen Zustand oder beendet vielleicht?
Im letztgültigen Zustand also, wenn man es wissenschaftlich ausdrücken will.
Im Zustand erschöpfter Fruchtbarkeit?
Nein, da denkt man damit etwas anderes.
Was denken denn das Gesundheitsministerium und das für Frauenrechte darüber?
Spezialisten aus den Bereichen Lexikon, Linguistik, Sprachpflege, Schule, eine UNO-Übersetzerin, Korrektoren der Zeitungen Le Monde und Le Figaro, Geografen, Redakteure und Verleger sitzen hier Vertretern und Vertreterinnen der verschiedenen betroffenen Ministerien gegenüber. Ein Abgesandter der altehrwürdigen Académie Française, die in Frankreich die allerhöchste Definitionsmacht über die Sprache hat, ist auch dabei. Das Ganze wird geleitet von einem smarten und formvollendeten Diplomaten namens François de Grailly, der sogar Journalistinnen gegenüber keinen Handkuss scheut. Die Kommission des Außenministeriums hat es sich zum Grundsatz gemacht, nicht mehrheitlich über die Einführung künftiger Wörter abzustimmen, sondern nur im Einvernehmen zu entscheiden. Und so kann der nächste Diskussionspunkt auch heute nicht zu Ende gebracht werden. Sollen die Pünktchen auf deutschen Ortsnamen wie Düsseldorf oder Göttingen in französische Atlanten und Wörterbücher übernommen werden? Die illustre Runde hat sich in ein Pro- und ein Anti-Trelma-Lager gespalten. Nur so viel steht fest. München wird Munich bleiben, denn der Franzose definiert die Welt auf Französisch. Mag sie nun heißen, wie sie will.
J'aime les épines quand elles riment avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose.
Rund 3000 neue Wörter haben die Kommissionen der französischen Ministerien schon erfunden und 1994 schon einmal in ein Dictionnaire de Termes officiell gebracht. Sogar für das allgegenwärtige E-Mail wurde eins kreiert, und zwar ein besonders raffiniertes. Statt Message Elektronik darf man MEL abkürzen, kurz gesprochen MEL.
J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. Même si c'est pas des rimes riches.
Ein besonderer Stolperstein sind in Frankreich internationale Tagungen. Die Ex-Weltmacht wollte es nicht mit ansehen, dass die diplomatische Weltsprache immer stärker Englisch wurde und dass selbst auf ihrem eigenen Territorium Kongresse in dieser vorwitzigen Sprache abgehalten wurden. Und so schrieb sie in das Gesetz von 1994 eine einschränkende Verpflichtung hinein.
L'obligation prévue par la loi, c'est simplement d'avoir le document de présentation du colloque.
Das Dokument, das die Tagung vorstellt, muss Französisch enthalten. Und falls Akten publiziert werden, müssen darin Zusammenfassungen der Beiträge auf Französisch enthalten sein. Aber es gibt keinen Zwang, eine Übersetzung oder einen Dolmetscherservice anzubieten. Es sei denn, der Organisator ist eine öffentliche Einrichtung.
Als dieses Gesetz neu war, löste es besonders in universitären Kreisen schlimmste Befürchtungen aus über die Zukunft internationaler Konferenzen auf französischem Boden. Doch in der Praxis macht das Herstellen zweisprachiger Kongressdokumente offenbar kaum Probleme. Denn immer noch finden die meisten europäischen Kolloquien in Frankreich statt, dicht gefolgt von Großbritannien. Bei all diesen Bemühungen stützt sich La Grande Nation auch immer wieder auf ihr internationales Netz sprachlichen und kulturellen Einflusses, die sogenannte Frankophonie. Sie besteht aus 52 Ländern von Westafrika über Louisiana bis Quebec. Doch manche Franzosen argumentieren europäisch.
In Europa gibt es de grandes langues et que l'anglais n'a aucune vocation à être la langue de l'Europe. L'anglais a une...
Es gibt schließlich in Europa große Sprachen und das Englische ist in gar keiner Weise berufen, die Sprache von Europa zu werden. De facto ist es die internationale Kommunikationssprache geworden, aber wir in Europa sehen gar nicht ein, warum das hier auch so sein soll. Wir finden es ganz wichtig, eine Sprachenvielfalt hier zu erhalten und dass man mehrere Sprachen benutzen kann. Gut, da wir hier in Frankreich sind, schlagen wir uns natürlich für uns selber mit diesen Kongressgeschichten, indem wir einen Dolmetscher-Service zu garantieren versuchen, der unseren Teilnehmern das Sprechen auf Französisch erlaubt.
Das Kulturministerium unterstützt Kongresse finanziell, die Französisch-Dolmetscher beschäftigen. Odile Hellier, die Buchhändlerin von The Village Voice, meint, das sei alles Quatsch. Der American Way of Life sei doch ohnehin schon überall.
De toute façon, il y a maintenant un mode de vie international, et, qu'on l'appelle américain ou international ou global, ce mode de vie international existe, il est un peu partout le même maintenant.
Ob man ihn nun amerikanisch, international oder global nennt, derselbe Lebensstil ist doch jetzt überall. Zum Beispiel stürzen sich die Franzosen aufs Internet, als ob das das Manna vom Himmel wäre. Diese Vergnügungsparks, das ist die Disneylandification der Welt. Jeden Tag trifft man englische Wörter in den Zeitungen. Die Werbung ist voller englischer Worte. Ich fälle da kein moralisches Urteil drüber, weil ich glaube, dass man mit seiner Zeit leben muss. Aber es gibt eindeutig einen großen Einfluss der angelsächsischen Denkweise auf die französische.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und dazu begrüße ich noch einmal ganz herzlich Peter Lange. Unsere Themen in der letzten Sendestunde dieser Informationen am Morgen. Bundeskanzler Gerhard Schröder reist heute nach Polen, wo zum 30. Jahrestag des Warschauer Vertrags Willy Brandt geehrt wird. Wir schauen zunächst zurück auf den historischen Kniefall von Warschau und zwar im Gespräch mit dem ehemaligen Kanzleramtschef Horst Ehmke. Danach fragen wir den früheren polnischen Botschafter Janusz Reiter nach dem gegenwärtigen Stand der deutsch-polnischen Beziehungen. Es ist eines dieser Bilder, die das 20. Jahrhundert kennzeichnen und die sich unauslöschlich ins kollektive Bewusstsein der Zeitgenossen eingegraben haben. Willy Brandt, der erste sozialdemokratische Kanzler der Bundesrepublik, auf den Knien vor dem Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettoaufstands. Eine spontane Geste, die morgen auf den Tag genau 30 Jahre zurückliegt, die mehr bewegt hat als unzählige Reden. Heute wird in Warschau zu Ehren von Willy Brandt ein Denkmal enthüllt und ein Platz nach ihm benannt. Am Telefon ist nun jemand, der damals zu den politischen Akteuren gehörte, Horst Ehmke, seinerzeit Kanzleramtschef und Minister für besondere Aufgaben in der Regierung Brandt-Scheel. Guten Morgen, Herr Ehmke.
Guten Morgen, Lang.
Herr Ehmke, erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Gedanken, die Ihnen damals durch den Kopf gingen, als Sie von dieser Geste gehört haben?
Ja, sehr gut, weil wir völlig überrascht waren. Brandt hatte auch mit seiner nächsten Umgebung da nicht drüber gesprochen. Und ich glaube, es ist ihm erst kurz davor eingefallen, wohl weil ihm die Worte fehlten, auszudrücken, was er sagen wollte. Und da fiel ihm diese alte, um Vergebung bittende Geste ein, die vermutlich schon so alt ist wie die Menschheit oder jedenfalls so alt wie unsere Kultur.
Die begleitenden Journalisten waren sich der Bedeutung dieser Geste offenbar bewusst. Wie ist sie denn damals in der Bundesrepublik aufgenommen worden?
Zunächst war das Erstaunliche, dass man gar nicht glaubte. Also ich hab ja selbst gesagt, ich staunte erst. Und dann, als man sie zur Kenntnis nahm, war das Echo geteilt. Manche sagten, nein, das besteht gar keinen Grund, das zu machen. Manche dachten auch, er hätte sich also vor dem polnischen Kriegerdenkmal, hätte er die Knie gebeugt und hat nicht verstanden, dass es eine Geste gegenüber den ermordeten Juden war. Und andere waren dann, nachdem sie darüber nachgedacht hat, von dieser Geste so beeindruckt wie ich.
Wie ist auf polnischer Seite darauf reagiert worden?
Die polnische Seite habe ich ja direkt nicht erlebt, aber Brandt hat mir damals gesagt, dass ein Teil der polnischen Gastgeber nicht so ganz glücklich war, weil ja auch Polen seine eigene Geschichte des Antisemitismus hatte. Und diese Leute hätten sicher lieber gesehen, er hätte sich vor dem polnischen Denkmal verbeugt und nicht für die Opfer der Juden.
Anlass der Reise von Willy Brandt war damals die Unterzeichnung des Warschauer Vertrags, also eines Kernstücks seiner Ostpolitik, Gewaltverzicht, Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze, Erleichterungen für deutschstämmige Aussiedler. Wie riskant war diese Reise?
Ich glaube, es war, da wir den Moskauer Vertrag ja schon abgeschlossen hatten, nicht so riskant in dem Sinne, es könnte noch mal schief gehen. Obgleich die Verhandlungen in Polen natürlich wegen all der Themen, die Sie genannt haben, besonders schwierig waren. Auf der Seite auch der Vertriebenen war natürlich diese Frage der Regelung mit den Polen. Ich bin selbst aus Danzig, ich weiß also, welche Gefühle dort jemanden, der von dort vertrieben worden ist, bewegen. Die ging natürlich viel mehr an das Heimatgefühl und an die Erinnerung an die Vergangenheit, als es der Moskauer Vertrag gegangen war. Das war ja auch der Grund dafür, dass die CDU dann später immer so getan hat, als ob die deutsche Einheit, das heißt der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, die deutsche Wiedervereinigung gewesen wäre. Im Grunde ging der Streit ja darum, Wiedervereinigung hat 4 Jahrzehnte geheißen, der Bundesrepublik Wiederherstellung des Deutschen Reiches in Grenzen von 37. Und zuerst hat die SPD kapiert, dass das nicht zu erreichen war, dass man deutsche Einheit in dem Sinne, wie ich ihn beschrieben habe, nur kriegen könnte, wenn man auf die Wiedervereinigung in Grenzen von 37 verzichtet. Aber Sie wissen, dass die CDU, obwohl, glaube ich, ihre Führer das schon Adenauer und Kohl natürlich erst recht genauso gesehen haben, haben ja lange mit Rücksicht auf die Vertriebenen so getan, ob man es noch erreichen könnte, um dann im letzten Moment zu sagen, jetzt muss man sich entscheiden, machen wir das mit der DDR oder sagen wir das Ganze ab.
War Ihnen denn damals schon bewusst, dass da eine wichtige Tür zur Entspannung aufgestoßen wurde, oder gab es da bei Ihnen auch Zweifel, ob Aufwand, Ertrag und Risiko im richtigen Verhältnis standen?
Nein, bei den Akteuren, also hier der Mannschaft um Brandt rum, gab es eigentlich die Gewissheit, nachdem Moskau unterschrieben hatte, dass hier wirklich jetzt eine neue Ära beginnen würde und dass auch unsere Rechnung aufgehen würde, dass nicht die Absperrung gegenüber dem Osten, sondern die Öffnung gegenüber dem Osten, die den Osten zur Öffnung seinerseits zwang, der richtige Weg sei, um zu einem dauerhaften Frieden in Europa zu kommen. Daran hatten wir eigentlich wenig Zweifel und die Geschichte hat ja Brandt auch recht gegeben.
Helmut Kohl hat ja inzwischen mehrfach zu erkennen gegeben, dass er seine Politik durchaus in der Kontinuität der Ostpolitik von Willy Brandt sieht.
In der Sache war Kohl davon überzeugt, dass nichts anderes möglich sei. Und Brandt hatte das ja auch schon in Bezug auf Adenauer gesagt. Mit der Polenpolitik, die dann im Warschauer Vertrag ihren Abschluss fand, ist nichts weggegeben worden, was nicht durch Hitler längst verspielt worden war.
Imke, könnten Sie aus heutiger Sicht der Feststellung zustimmen, dass die Geste von Willy Brandt unter dem Strich doch dann mehr ausgelöst noch hat als der Vertrag?
Ja, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Einmal lag das an der Person von Brandt, der in der Welt als Personifizierung des anderen Deutschlands angesehen wurde, aufgrund seines Lebenslaufs, aber auch aufgrund seiner Art, seiner vernünftigen und ruhigen Art, Politik zu machen. Und ich habe das oft erlebt, dass mir Menschen gesagt haben, ausländische Menschen gesagt haben, ausländische Politiker gesagt haben, wir haben unsere Einstellung zur Bundesrepublik geändert nach dieser Geste. Wir haben dann gedacht, wenn das möglich ist, dass der Kanzler, der selbst von Nazis verfolgt war, hier um Vergebung bittend für das, was Nazi-Deutschland angerichtet hat, dann ist es Zeit, ein neues Blatt in unserem Verhältnis zu Deutschland aufzuschlagen. Die Geste hat ganz wesentlich das Ansehen Deutschlands, der neuen deutschen Demokratie in der Welt gestärkt und gefördert.
Horst Imke war das in den Informationen am Morgen, ehemals Kanzleramtschef und Minister für besondere Aufgaben in der Regierung Brandt-Scheel. Danke für das Gespräch und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Wir bleiben noch einen Moment bei diesem Thema. Willy Brandt, der ehemalige Bundeskanzler und Architekt der Entspannungspolitiker, wird heute in Warschau geehrt. Und wie es der Zufall so will, einen Tag vor dem EU-Gipfel, bei dem es indirekt auch um den Beitritt Polens zur Europäischen Union geht. Da gibt es natürlich historische Linien, die bis in Gegenwart und Zukunft reichen. Denen wollen wir jetzt nachgehen. Im Gespräch mit Janusz Reiter, er war polnischer Botschafter in Deutschland und ist nun am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Reiter, was verbinden die Menschen in Polen heute noch mit dem Namen Willy Brandt?
Ich glaube, den Beginn einer Öffnung in den polnisch-deutschen Beziehungen, aber auch verbunden mit der Öffnung in Polen, in der polnischen Politik generell. Man musste bedenken, die Öffnung zu Westen, zu Westeuropa, war in Polen, musste in Polen immer verbunden sein mit der Öffnung zu Deutschland. Und der Warschauer Vertrag, der von Willy Brandt in Warschau vor 30 Jahren unterzeichnet wurde, brachte eben die erste, am Anfang noch kontrollierte, dosierte Öffnung, die aber dann sich so weiter beschleunigte sozusagen und sich dann der Kontrolle der Machthaber weitgehend entzog. Und ich glaube, das war für viele sehr, sehr wichtig und das brachte auch so spürbare Veränderungen in dem polnischen Leben.
Gilt das auch für die jüngere Generation, also sagen wir mal für diejenigen, die heute zwischen 20 und 30 sind?
Na, für die ist das ganz klar Geschichte. Das mag für sie eine beachtenswerte, wichtige Geschichte sein, aber das ist nur Geschichte. Das heißt, ich glaube, man muss schon die 70er Jahre bewusst erlebt haben, mit dem Beginn des, der Reisemöglichkeiten in Polen in den 70er Jahren, auch für junge Leute. Ich kann mich daran erinnern, weil ich damals im 74 als Student zum ersten Mal nach Westen reisen durfte und dann mehrere Reisen machte, und das waren alles sehr prägende Erlebnisse für diejenigen, für die zum Beispiel die Reisefreiheit etwas Selbstverständliches ist, die können damit auch, ich glaube, nicht so sehr viel verbinden.
Seit der Wende 1989 wird ja immer wieder mal der Vorwurf gegen die deutschen Sozialdemokraten, aber auch gegen die damalige Bundesregierung erhoben. Sie hätten in den 80er Jahren die Oppositionsbewegungen in der DDR und in Osteuropa links liegen gelassen. Hat die Entspannungspolitik der 80er Jahre bei Ihnen dem Nimbus der Ostpolitik von Brandt geschadet?
Also die Entspannungspolitik hat in den 70er Jahren ganz ohne Zweifel eine sehr nützliche, positive Rolle gespielt. Mit der Entstehung der Gewerkschaft Solidarność und dann mit der Verhängung des Kriegsrechts in Polen, also mit der Repression gegen die Solidarność, ging aus unserer Sicht, aus polnischer Sicht, die Entspannungspolitik im Grunde genommen zu Ende. Und da gab es eben Differenzen zwischen Polen und Deutschland oder zwischen, sagen wir, oppositionellen polnischen Politikern und den Sozialdemokraten in den 80er Jahren darüber, ob die Entspannungspolitik fortgesetzt werden konnte. Aber inzwischen, glaube ich, kann man sich da einigen. Die Entspannungspolitik war richtig und nützlich, aber sie hat sich irgendwann überlebt.
Blicken wir in die Zukunft. Nun steht Polen in der ersten Reihe jener Länder, die der Europäischen Union beitreten wollen. Eigentümlicherweise war ja in den letzten Jahren die EU-Begeisterung bei denen, die rein wollen, deutlich größer als bei denen, die drin sind. Wie groß ist denn das Interesse der Menschen in Polen zurzeit?
Das Interesse ist deutlich zurückgegangen aus Gründen, die ich glaube, man nachvollziehen kann. Vor, sagen wir, 8 oder 10 Jahren war der EU-Beitritt eine Frage der Unabhängigkeit, eine Frage der Sicherheit. Heute des zum Westen dazugehörens. Heute fühlen sich die Menschen in Polen sicher. Polen ist auch NATO-Mitglied. Und insofern, also ist heute der EU-Beitritt nicht mehr so die Frage der großen nationalen Interessen, sondern da wird viel mehr gefragt, was bedeutet das für mich? Und da fallen die Antworten inzwischen unterschiedlich aus. Es gibt auch viele, die sich Sorgen machen, aber die Mehrheit ist immer noch für den Beitritt und wird auch für den Beitritt bleiben. Und ich bin überzeugt, wenn es dann eines Tages, ich hoffe in nicht zu ferner Zukunft, zu einem Referendum, zu einer Volksabstimmung kommt, dann wird es eine überzeugende Mehrheit geben für den Beitritt.
In den Informationen am Morgen war das Janusz Reiter, ehemals polnischer Botschafter in Deutschland. Herzlichen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.
Dankeschön.